Willkommen zu einer neuen Folge Pre-Sales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Mein Name ist Tim und zusammen mit meinem Mitgründer Jan sind wir die Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln. Das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden, natürlich mehr Spaß in der Rolle. Und heute nehme ich dich mit nach München und zwar wortwörtlich. Ich sitze nämlich nicht im Homeoffice, sondern bin zu Gast bei ex-Unimedia und mein Gesprächspartner ist der Martin Brösammler. Martin ist seit über 15 Jahren Sales- und Marketing-Manager bei EGS und insgesamt seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb unterwegs. ex-Unimedia ist ein inhabergeführtes Technologie- und Beratungsunternehmen aus München, rund 180 Leute stark und einer der großen Adobe-Partner im deutschsprachigen Raum. Die bauen dort digitale Plattformen und Experiences für ihre Kunden, vom Web-Content-Management über Personalisierung bis Marketing-Automation und so weiter und so fort. Was genau das heißt und woher der Name mit den Eiern eigentlich kommt, ja, das erzählt der Martin gleich selbst. Und warum die Folge so spannend ist, naja, wir reden sonst fast immer aus der Perspektive der Softwarehersteller. Und heute drehen wir mal den Spieß um. Wie funktioniert Pre-Sales bei einem Partner? Wer macht da die Demo? Wann der Hersteller? Und wann sind Partner und Softwarehersteller gemeinsam im Deal? Wo knirscht es auch mal? Und wenn beide da irgendwie so dasselbe Projekt umsetzen wollen? Wir sprechen außerdem darüber, was ein Trusted Advisor wirklich ausmacht und warum es dabei hilft, wenn man nicht vom Quartalsende getrieben wird. So, und damit ganz viel Spaß mit mir, Tim und Martin Brösammler von ex-Unimedia. Also wir sitzen ja jetzt hier bei euch im wirklich sehr modernen Büro. Ich sehe es jetzt auch nicht zum ersten und nicht zum zweiten Mal, sondern zum dritten Mal wohlgemerkt, weil du ja dankenswerterweise dem Edmund Frey für seine CRO-Community die Räumlichkeiten hier immer mal wieder zur Verfügung stellst. Super moderner Setup hier in eurem Office, finde ich richtig cool.
Ja, dankeschön.
Und jetzt würde ich gerne tatsächlich mit eurem Namen beginnen, ex-Unimedia. Ja, und ihr habt ja auch alles hier, also als ich zum ersten Mal in eurem Büro war, musste ich so ein bisschen schmunzeln, alles so gelb gefärbt und so weiter. Also das Eier-Thema, also keine Ahnung, ob es Absicht ist, aber ich nehme mal an schon. Hilf mir mal, wo kommt das mit dem Namen her?
Ja, der Name ist, wie man sich denken kann, eine Abkürzung und steht für Electronic Graphic Groups, also im Plural. Weil zur Zeit, wo die Firma gegründet worden ist, war das eine Multimedia-Agentur mit Standort in Wien und in München, da eben auch die Groups. Und da Electronic Graphic Groups etwas sperrig war, hat man sich irgendwann entschieden, da auf X zu wechseln. Und das war eben auch so die Zeit, wo das Internet so richtig rauskam und alle sprachen von Multimedia. Und da waren wir damals vor gut 25, 30 Jahren schon relativ kritisch und haben gesagt, nee, es wird sich das Internet als einziges Medium durchsetzt mit all seinen Ablegern und daher sind wir eben nicht die Multimedia-Agentur, sondern die mit dem Unimedia. Und so ist dann quasi auch der Name ex-Unimedia entstanden.
Okay, das heißt, also EGG ist dann die Abkürzung und ihr habt dann das Egg als Marketing-Instrument für euch benutzt, um so ein bisschen euer Branding darauf aufzusetzen.
Genau, haben sie in die Bildsprache mit übernommen und du siehst hier auch viele Dotterfarben, also viele, viele Gelbfarben, das stimmt schon. Und witzigerweise haben wir auch schon Bewerbungen bekommen von irgendwelchen Landwirten, die gerne bei uns auf der Eierfarm arbeiten wollten. Das ist kein Scherz.
Sehr gut, ja, da zieht das Branding, finde ich gut. Und vielleicht kannst du uns mal umreißen, jetzt hast du ja schon so ein bisschen von euren Anfängen erzählt. Was macht ihr denn heute primär? Ne? Ich habe verstanden, ihr seid Adobe-Partner, AWS-Partner. Was genau macht ihr denn dort?
Genau, also wir sind ein unabhängiges Technologie- und Beratungsunternehmen. Und wir unterstützen unsere Kunden letztlich bei der Konzeption und bei der Skalierung digitaler Projekte. Also bei uns geht es ganz viel um das Thema Digital Experience. Wir wollen Plattformen bauen für Menschen natürlich, die auf Webseiten surfen, aber natürlich auch für Maschinen, weil wir wissen auch, dass der Bot-Traffic natürlich ganz, ganz massiv zunimmt. Wir wollen Mehrwerte schaffen entlang der ganzen digitalen Customer Journey, von mehr Sichtbarkeit über personalisierte Nutzererlebnisse hin zu höheren Conversion Rates. Ja, wir entwickeln stabile Cloud-Architekturen und KI-Plattformen und sind damit eigentlich ganz gut unterwegs.
Ja, okay, cool. Und jetzt in dem Rahmen Adobe Partner, der Gedanke kam mir heute Morgen lustigerweise, ich habe mal irgendwelche Ideen beim Duschen. Auch diese Frage kam mir heute beim Duschen, als ich so an so ein Gespräch gedacht habe und so mich versucht habe, so ein bisschen reinzudenken. Als ich damals bei SAP war und bei Exactly und Seismic und so, da war das auch überall der Fall. Da gab es dann für diese Partner auch immer irgendwie so gewisse irgendwie Stufen oder sowas. Da war man dann Platinum-Partner, Gold-Partner, whatever. Ist das ein Game, wo ihr da so mitspielt? Habt ihr auch für euch gesagt, hey, wir sind hier der, was ist auch mal Partner für Adobe? Habt ihr da so ein Standing? Und was heißt das eigentlich? Das habe ich mich schon mal gefragt.
Also wir sind der, was weiß ich, Partner für Gold. Um das kurz zu beantworten. Ja, und Partner-Ranking ist natürlich schon wichtig für uns. Und als regionale Firma bist du mehr oder weniger mit dem Gold-Partner-Status am Limit.
Okay.
Weil es gibt noch ein Tier weiter oben, das ist quasi das Platinum-Tier. Ja. Aber dafür musst du eigentlich ein globaler Dienstleister sein mit ganz vielen Mitarbeitern, ganz vielen Zertifizierungen.
Okay.
Und das können wir quasi als Firma mit 180 Leuten einfach gar nicht leisten.
Ja.
Und sind gleich bei Gold sehr, sehr gut aufgehoben. Das heißt, da gibt es natürlich seitens des Herstellers, also wie Adobe, gewisse Anforderungen, an wie viel Deals du beteiligt sein musst, an wie viele Opportunities du beteiligt sein musst, wie viele zertifizierte Mitarbeiter du vorweisen musst. Und ja, da sind wir, glaube ich, ganz gut mit dabei.
Das heißt, um Goldpartner zu werden, muss man die Anforderungen erfüllen, die du gerade genannt hast. Und was habt ihr denn davon? Habt ihr dann irgendwie höhere Prozentsätze bei den Lizenzumsätzen oder so? Ist das dann irgendwie so der Deal? Oder dass du jetzt Details nennen musst, aber nur, dass ich es mal verstehe, was man eigentlich als Partner davon hat.
Was wir quasi eine Hälfte zahlen müssen pro Jahr.
Ja.
Aber ansonsten bekommst du natürlich auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit.
Okay.
Also wir sind jetzt einer von, sag ich mal, 12, 13 Partnern in der Dachregion, die namentlich gemanagt werden vom Hersteller. Wir haben eine dedizierte Partnermanagerin, mit der wir im regen Austausch sind, haben natürlich ein sehr gutes Netzwerk zu den ganzen Sellern bei Adobe. Ich habe, glaube ich, 200 Kontakte bei Adobe, die ich hier kenne.
Ja.
Und ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so ein Wald- und Wiesenpartner wärst, dann hättest du auf alle Fälle nicht diese Durchdringung da in Richtung Hersteller.
Ja, okay, fair enough. Na, ich habe vor ein paar Monaten hatte ich auch mal mit dem Partnernetzwerk von SAP intensiven Kontakt. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie groß teilweise die Partnerorganisationen bei den Softwareherstellern sind. Also die hatten da teilweise 3 oder 4 Hierarchiestufen, wo dann ein Team nur aus Partnermanagern besteht, die dann teilweise wahrscheinlich, jetzt wie auch in eurem Fall, einzelne Personen für einen Account dediziert zuständig sind. Aber gut, wenn man da so gemeinsame Umsätze macht, dann ergibt es dann irgendwann auch einfach Sinn, so dedizierte Kapazitäten bereitzustellen. Okay. Super spannend. Und bei AWS, da seid ihr, also korrigiere mich bitte, ne, aber mein Eindruck war, bei AWS seid ihr vor allem gerade am Aufbau, viel am Business Development machen. Ich hatte mit einem Kollegen von dir so ein bisschen gesprochen letztens. Wo seid ihr da?
Genau, also bei AWS haben wir letztlich vor einem Jahr angefangen, da wirklich jetzt professionell auch in die Partnerschaft zu investieren und haben jetzt innerhalb eines Jahres auch 2 Partnerlevels übersprungen. Wir sind jetzt sehr, sehr sichtbar, haben mit der TD Synnex quasi auch einen Partner gehabt, der uns auch unterstützt hat jetzt in den ersten Onboarding-Themen. Und ja, haben mittlerweile auch einen guten Draht zu AWS, machen gemeinsame Aktionen und sind da eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, wie sich alles entwickelt hat.
Ich habe ja schon auch bei unserem ersten Kennenlernen, da waren wir, weiß nicht, wir waren vielleicht so 15, 20 Leute im Raum, ne? CRO-Community, ich durfte als Expert auch dabei sein. Und dann habe ich auch mal so die Frage in die Runde gestellt, so wer von euch hat eigentlich Solution Consultants im Team? Ich glaube, die Hälfte wusste gar nicht, was ich damit meine. Und dann von der anderen Hälfte sind dann so 2, 3 Hände hochgegangen. Du hast auch die Hand gehoben. Also ihr habt auch die Rolle, weiß ich mal, Pre-Sales nennen, so Solution Consulting, du nickst schon. Da ist ja, also darum geht's ja auch bei uns im Produktzimmer. Und die Rolle habt ihr ja auch. Wie seid ihr da aufgestellt mit den Pre-Sales Consultants?
Also was uns sehr wichtig ist, dass die Pre-Sales Consultants bei uns keine reinen Vertriebler sind. Das heißt, wir haben da jetzt keine dedizierte Unit dafür, aber quasi in unserer Customer Experience Unit haben wir Personen, die sich quasi um Pre-Sales kümmern. Also den Vorteil mit sich bringt, was die Frage gleich kommt, dass die Leute eben auch in tatsächliche Projekte involviert sind und eben nicht nur die PowerPoint-Slides kennen und irgendwelche Demo- und Sandbox-Umgebungen, sondern wirklich tatsächlich wissen, wie die Software funktioniert und was eben auch dicht funktioniert, was Fallstricke sind und so weiter und so fort. Und genau, also quasi innerhalb dieses Bereich gibt es ein Team von 3 Personen. Das ist quasi unsere Pre-Sales-Unit. Und je nachdem, welche Anfragen wir haben, können die quasi zugreifen auf weitere Personen in der Unit, die dann eben Pitches vorbereiten, Demos aufbauen, RFQs ausfüllen.
Ja. Okay. Das heißt, die Menschen, die 3, die du jetzt erwähnt hast, die sind aber auch viel in Projekten mit dabei, so hast du es gerade gemeint, ne?
Ja, genau. Blöd
gesagt, in der Praxis dabei sind. Jetzt sind jetzt nicht nur die Demo- oder PowerPoint-Jockeys, sondern sie arbeiten auf Projekten, aber sie sind auch Presales involviert. Und wir sehen das bei Partnern, gibt es da echt ein, also im Prinzip 2 Denkschulen, kann man schon fast sagen. Ja, ich hatte auch schon mal einen Podcast, jemanden, vielleicht kennst du die Company Cybit, ist eher ein SAP-Partner, aber sei es drum. Und die haben tatsächlich irgendwann gesagt, okay, wir brauchen ein eigenes dediziertes Presales-Team, wo auch nur Leute drin sind, die Presales machen. Ich meine, trotzdem haben die irgendwie den Kontakt natürlich zur Delivery-Organisation, aber sie haben auch gesagt, okay, wir haben gemerkt, dass manchmal die Menschen, die die Projekte umsetzen, nicht unbedingt die sind, die beim Kunden gegenüber die überzeugendsten sind, sondern vielleicht noch zu stark im Problemdenken oder zu sehr schon in Umsetzungsdenken, wohingegen im Pre-Sales natürlich auch die Überzeugungskraft eine Rolle spielt irgendwo. Ja. Aber ist fair enough. Also,
das ist ein spannender Punkt, was du gerade eben sagst.
Ja.
Ist natürlich so, wenn du jetzt Pre-Sales-Kollegen hast, die jetzt rein auf den Abschluss getrimmt sind, ist das nur anders, wenn du Leute hast, die jetzt das tatsächliche Projekt kommen, weil die natürlich die ganzen Fallstricke kennen. Die wissen halt, was ist der Erfolgsfaktor für ein Projekt und woran kann ein Projekt möglicherweise scheitern. Natürlich ein spannender Punkt, aber dazu vielleicht zwei Anmerkungen. Also Nummer eins, du kennst ja vielleicht diesen alten Vertrieblerwitz von amerikanischen Vertrieblern. Yes, of course. What was your question again? Also der Kunde fragt den Vertriebler was, der Vertriebler antwortet sofort, der natürlich geht das. Entschuldigung, was war die Frage nochmal? Und das sind halt genau diese Dinge, die es bei uns vielleicht einfach nicht gibt, weil wir sagen, Ehrlichkeit wäre am längsten. Ja. Vielleicht ein plakativer Spruch. Ja. Das ist oft schon mal dahingesagt, aber der ist uns aber extrem wichtig. Wir sind ja auch komplett Inhaber geführt, sind nicht Investoren getrieben. Das heißt, bei uns geht es wirklich um die Kundenbeziehung. Ja. Also wir würden dem Kunden nichts verkaufen, wo wir nicht davon überzeugt sind, dass es auch wirklich funktionieren wird. Und denken halt auch einfach an die Langfristigkeit, dass sich Dinge einfach auszahlen, wenn man einfach ehrlich und partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit Kunden unterwegs ist.
Eine kurze Frage. Führst du ein Pre-Sales-Team? Bist du Manager, Director oder VP und fragst dich manchmal, wo du eigentlich Gleichgesinnte findest, die wirklich verstehen, womit du täglich kämpfst? Dann ist die Pre-Sales Leadership Community von uns genau das Richtige für dich. Über 200 Pre-Sales Leader aus dem Dachraum von Unternehmen wie SAP, Ivanti, Cornerstone und IFS tauschen sich hier regelmäßig aus. Keine ICs, keine Account Executives, nur Führungskräfte aus dem Solution Engineering, die dieselben Herausforderungen kennen wie du. Wir prüfen jede Bewerbung persönlich, damit es auch genauso bleibt. Was sagen die Mitglieder? Zum Beispiel Thorsten, er ist SE-Director von Cornerstone. Er sagt, hey, einzigartig in Deutschland, Raum für neue Sichtweisen und die Schlüsselfragen im Pre-Sales. Oder zum Beispiel Sabrina, sie ist Director bei Planview. Hey, super wertvoller Austausch mit Gleichgesinnten. Wo gibt es das sonst schon für Solution Consulting? Alle 2 Monate setzen wir eine Live-Session auf im Zoom. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für den Austausch zwischendurch. Und 4-mal im Jahr treffen wir uns sogar persönlich bei einem echten Event. Die Teilnahme in der Community ist 100% kostenlos und die Anmeldung dauert keine 2 Minuten. Wenn du dabei sein willst, geh jetzt auf sdrockstars.com/community und bewirb dich. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ihr habt ja jetzt neben diesen Pre-Sales Consultants oder den 3, die ihr dediziert auch für Pre-Sales eben heranzieht, habt ihr ja wahrscheinlich auch eine ganz normale Account Executive, eine Vertriebsrolle. Wie ist ja dann
genau
primär wahrscheinlich auch das Team, was du leiten darfst? Wie verhält sich das zahlenmäßig? Jetzt habt ihr 3 Menschen, die Pre-Sales auch mitmachen. Wie viele Account-Executives oder vertriebsnahe Menschen habt ihr?
Also da musst du dir, glaube ich, die komplette Orga anschauen bei uns. Also wir haben Projektmanager. Projektmanager übernehmen quasi vom Vertrieb ein Projekt in dem Augenblick, wo ein Kunde gewonnen wurde. Dann gibt es in ganz vielen Projekten auch noch Product Owner, die quasi so eine Consultants-Rolle einnehmen, das Backlog definieren und verantworten und priorisieren und quasi mit dem Kunden quasi im täglichen Austausch sind. Dann haben wir Account Manager für die jeweiligen Themenbereiche mit Fokus auf Adobe, mit Fokus auf AWS und daneben das Pre-Sales-Team. Ich habe gerade erzählt, wir haben diese Pre-Sales-Domäne mit 3 Kollegen, aber diese 3 Kollegen können natürlich auch ein komplettes Team an Consultants bei uns in der CX-Unit zugreifen. Also je nachdem, aus welchem Umfeld was kommt, geht es um Personalisierung, geht es um Daten, geht es um Forms-Management, geht es um Customer Experience, geht es um Marketing-Automation. Nicht jeder kann alles bei uns und je nachdem, um was es geht, können wir da entsprechende Leute quasi mit ins Boot holen.
Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, wie dann so eine Zusammenarbeit jetzt Beispiel vielleicht auch am Beispiel von Adobe zusammenkommt. Ne? Jetzt habt ihr vielleicht eigene Lead Generation, vielleicht habt ihr auch, du hast auch von so einem Sommer-Event erzählt, ich nehme an, da habt ihr ja wahrscheinlich auch, ist ja auch ein Kunden-Event, vielleicht entstehen da auch mal Deals. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, so war es jedenfalls damals, als ich bei SAP war, durchaus, dass man auch mal einen Partner bewusst mit reinzieht in eine Opportunity, wenn man sagt, wir können vielleicht die Umsetzung gar nicht handhaben als primärer Softwarehersteller, sondern wir haben hier einen Partner, der das gut kann. Wie kommen bei euch diese Deals zustande? Wo ist da der Erstkontakt?
Ja, letztlich ist es auch mehrstufig. Also wir haben natürlich auch ein eigenes Business Development. Das heißt, wir arbeiten mit Lead Generation. 2 Personen, die quasi Outbound Calls machen für uns. Also wir definieren, in welchen Bereichen wir gut sind, was wir gerne in den Markt bringen würden und machen da einfach aktive Kampagnen dahinter. Haben natürlich Social Media, Webcasts wie heute. Wir machen ganz viele Events, Webinare, Live-Events, wo wir auch neue Personen kennenlernen. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit unseren Softwareherstellern zusammen. Also über AWS kommen natürlich auch Leads rein, genauso bei Adobe. Und da arbeiten wir dann quasi gemeinsam dran. Also man kann es gar nicht sagen, das ist quasi die Lead Generation für uns, weil es einfach komplett unterschiedlich ist.
Ja. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, hey, hier jetzt im gegebenen Deal, an dem ihr so arbeitet, vielleicht hast du ja ein Beispiel im Kopf, ohne dass du es nennen musst. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, manchmal knirscht es auch so ein bisschen zwischen Softwarehersteller und Partner. Manchmal läuft es auch richtig gut. Da gibt es ja dann so diverse Reibungspunkte oder Kontaktpunkte erstmal, die auch für Reibung sorgen können. Ja. Was ist denn für euch, vielleicht kannst du mal eine Synergie nennen, wo ihr sagt, da funktioniert diese Partnerschaft richtig gut und vielleicht fällt dir auch irgendwas ein, wo du sagst, so hey, also da knirscht es schon manchmal.
Also eine Synergie ist auf alle Fälle, wenn man von Anfang an die Spielregeln klärt, wer für was zuständig ist. Also wenn wir jetzt quasi gemeinsam mit Adobe eine Opportunity bearbeiten, dass zum Beispiel Adobe sagt, wir machen die Demo, wir füllen den RFP aus und wir begleiten den Kunden quasi durch das Projekt, sprechen schon mal, wie wir so ein Projekt aufsetzen würden, welche Personen wir dafür brauchen, welche Größenordnung wir dann etwa sehen. Also wenn sowas von Anfang an klar ist, dann funktioniert sowas auch gut. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Softwarehersteller mittlerweile auch ihre eigene Consulting-Unit haben. Das heißt, die machen nicht mehr nur Pre-Sales, sondern gibt es auch eine Professional Services Abteilung dahinter. Die wollen natürlich auch in dieses Geschäft mit einsteigen. Also vor allem, je größer der Kunde ist und je größer die Opportunity ist, da gibt es natürlich seitens des Softwareherstellers auch Interesse, das Projekt umzusetzen. Und da kann es natürlich sein, dass dann ein bisschen knirscht, wenn wir quasi vor allem auch sehr viel Vorarbeit leisten. Also Pre-Sales machen, Demos machen, zum Kunden reisen, den Deal vielleicht sogar aufgerissen haben. Und dann kommt quasi der Hersteller um die Ecke und will uns da quasi auch das Implementierungsprojekt wegnehmen. Also dann gibt es durchaus auch mal Unmut, ja, das stimmt.
Okay. Also eine Beobachtung, die ich gemacht habe, selber auch in der Rolle, ist, dass man dann ja manchmal auch sehr viele Rollen zusammenbringt. Ich habe jetzt auch, wenn ich jetzt selber zurückdenke an meine SAP-Zeit, da hatten wir dann den Account Manager für den Kunden an sich von SAP. Wir hatten dann so einen Specialized Seller, der sich gegebenenfalls mit dem Spezialprodukt auskennt. Und ich glaube, Adobe hat auch so eine Matrix-Organisation. Das heißt, da hast du schon mal die beiden Rollen. Dann hast du auf der Softwareherstellerseite auch häufig dasselbe nochmal auf der Solution Engineering-Seite. Also du hast einen Pre-Sales-Consultant, der zentral für den Account verantwortlich ist und dann noch einen Solution-Consultant, der in der Spezialrolle ist. Das war übrigens meine Rolle bei SAP. So, und dann kommt noch der Partner mit einem Account-Manager oder Projektmanager und vielleicht noch einen Pre-Sales-Consultant. Auf einmal hast du dann so, also wir haben mal gesagt, der SAP-Bus, in eurem Fall ist dann der Adobe-Bus, ja. Wie handhabt ihr das, wenn ihr jetzt mit einem Kunden neu reinkommt, dass ihr da den Kunden auch nicht irgendwie überwältigt mit der ganzen Anzahl der Rollen? Wie managt ihr das irgendwie?
Ja, vielleicht nur ein Wort zu der Anzahl an Rollen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Prozess, der sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Es kann natürlich sein, dass in einem Jahr gibt es wieder diese Matrix-Organisation, dass es Account Manager gibt für die jeweiligen Solutions. Das heißt, es kann wirklich sein, dass du bei einer Multi-Solution-Opportunity vielleicht 2 oder 3 Account Manager hast und demzufolge hast du vielleicht auch 2 oder 3 oder 4 Pre-Sales Consultants und ein Riesenteam. Und so entsteht dann eben die Busfahrt. Aber genauso gut kann es dann eben im Folgejahr sein, dass die Organisation sich wieder neu erfindet und dass man wieder zurückgeht zu quasi Customer First. Wir schauen auf den Kunden, da gibt es quasi einen dedizierten Account Manager und einen Multi-Solution-Pre-Sales Engineer. Und ja, also da haben wir auch schon ganz, ganz viel erlebt. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 16 Jahren bei X in etwa. Neue Dinge, die eingeführt worden sind, Sachen, die wieder rückabgewickelt worden sind. Also nichts ist stetiger als der Wandel, wie man so schön sagt. Aber ganz wichtig ist einfach, dass du sehr schnell in so einem Prozess auch eine Rolle einnimmst als, was wir immer versuchen, Trusted Advisor. Dass wir einfach eine vertrauensvolle Bindung zu unseren Kunden und potenziellen Kunden und Partnern aufbauen. Dass wir einfach diejenigen sind, auf die man sich verlassen kann und von denen man einfach auch die Wahrheit erfährt. Und nicht irgendwelche geschönten Demos, irgendwelche Fake-Demos, die vielleicht so mal ganz gut aussehen, weil sie pre-recorded sind, aber dann letztlich einfach nicht funktionieren können.
Lass uns den Begriff vielleicht nochmal ein bisschen näher beleuchten. Du hast es jetzt auch schon zweimal betont, dass es euch wichtig ist, dem Kunden nichts zu versprechen, was ihr nicht halten könnt. Das ist für dich offensichtlich ein Schlüsselmerkmal für, was du gerade selber als Trusted Advisor bezeichnet hast. Was macht denn für dich ein Trusted Advisor noch aus?
Trust steht für Vertrauen und Advisor ist der Ratgeber. Also im Idealfall ist es eine Person oder vielleicht sogar eine Firma, die einen einfach über einen längeren Zeitraum begleitet. Und dieser Trust und dieses Vertrauen, das steht einfach über vielen kurzfristigen Dingen, die vielleicht kommen können. Es kann mal sein, dass der Partner vielleicht mal geht oder der Kunde, aber dann wieder zurückkommt, dass einfach dieses Vertrauensverhältnis einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach da ist. Das macht es, glaube ich, aus. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man eben nicht quartalsgetrieben ist oder geschäftsjahresgetrieben oder investorengetrieben, weil ansonsten stehen natürlich ganz andere Dinge im Fokus. weil man schnell abschließen muss. Hey, wir haben jetzt quasi noch 3 Tage vor Quartalsende. Wir müssen den Deal jetzt closen. Machen wir das und das noch. Aber so ticken wir einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, wenn man langfristig denkt, dass man einfach dieses Vertrauen einfach ganz nach oben setzt.
Ja, also gehe ich komplett mit. Ne? Und in der Konsequenz bedeutet das natürlich auch, und du kannst mir mal spiegeln, wie ihr das handhabt, was ich häufig eben bei den Softwareherstellern selber erlebt habe, da hast du dann auch mal Deals in der Pipeline oder Deals im Forecast, wo du mal ein Fragezeichen dran machst. Und ich bin ja da selber als Solution Engineer, war ich dann erstmal auch ein bisschen neutraler drauf, weil meine Provision jetzt nicht so stark davon abhing, ob jetzt der Deal kommt oder nicht. Das heißt, ich konnte mir vielleicht manchmal ein etwas neutraleres Urteil erlauben. Und gleichzeitig waren dann eben Sachen in der Pipeline, wo ich sage, also wenn es nach mir ging, den Deal bitte einmal löschen. Ja, also den brauchen wir bitte mal nicht. Und das ist ja das, was du im Prinzip auch gerade sagst. Ne? Wenn ich jetzt nicht quartalsgetrieben bin, sondern mich auch ehrlich machen kann. Ich finde es immer faszinierend, weil du hast gerade gesagt, Inhaber geführt und gleichzeitig sind da ja wahrscheinlich auch Umsatzerwartungen mit verknüpft, nehme ich mal an.
Ich habe auch zu den Kollegen von US-amerikanischen Softwareherstellern schon häufig gesagt, dass ich eigentlich das Beste aus 2 Welten habe. Das heißt einerseits die kleine Firma mit knapp 200 Mitarbeitern, die Sicherheit, dass wir Inhaber finanziert sind, dass wir Inhaber geführt sind, ich einen sehr guten Draht zu unserem Inhaber habe. Und andererseits natürlich auch die ganzen Vorzüge, die du hast von einem Weltkonzern wie Adobe oder AWS, sprich das große Netzwerk, die Brand, die wir natürlich auch für uns verwenden können, die coolen Messen, die coolen Events, so dieses Las Vegas Flair. Also all das, was die amerikanischen Softwarehersteller haben, all dieses Flair können wir natürlich mitschnuppern. Aber dennoch haben wir da einfach auch alle, ja, deutschen Gepflogenheiten und Mentalitäten mit dabei, was so wichtig ist.
Habt ihr, wo du gerade so die amerikanische Kultur ja auch mit reinbringst, es gibt ja häufig so diesen Jahreskickoff. Ja. Las Vegas hattest du gerade vielleicht mehr sinnbildlich gemeint, ne? Keine Ahnung, ist ja häufig auch so, dass dann so Las Vegas der Ort ist, wo die ganzen Unternehmen ihre Mitarbeitenden einfliegen und dann wird eine Woche lang gefeiert, Kickoff gemacht und dann geht's wieder ab nach Hause. Macht ihr auch solche Sachen mit oder seid ihr bei Adobe wieder mit eingeladen oder wie läuft das als Partner ab?
Also früher war das wirklich so, dass wir als Partner auch beim Sales Kickoff in Las Vegas mit dabei waren. Also deswegen war das jetzt nicht nur ein Füllwort, sondern es war tatsächlich so. Ja, leider muss man sagen, findet das seit Corona in der Art nicht mehr statt.
Ah, ja.
Das heißt, die Sales Kickoffs sind deutlich regionaler geworden und auch ja mit deutlich weniger Partner oder weniger Partnermitwirkung. Ja. Das heißt, bei den letzten Sales Kickoffs in Las Vegas waren wir jetzt nicht mit dabei. Aber ansonsten haben wir natürlich schon in-house auch unser eigenes Sales Kickoff. Wir machen natürlich unsere Planzahlen. Wir haben Kunden, die wir entwickeln wollen, definieren natürlich auch unsere Targets. Also wir arbeiten letztlich genauso wie ein amerikanischer Softwarekonzern, nur eben, dass wir nicht so quartalsgetrieben sind und vor allem einfach den Kunden zuhören.
Mhm. Zu welchem Grade, weil du gerade auch Account-Planung erwähnst, super spannendes Stichwort. Ich kann es dir vielleicht mal, oder ich formuliere es als Frage. Die Pre-Sales-Consultants, die ihr habt, sind die beim Account-Planning Teil des Bildes? Zieht ihr damit dazu oder ist das eine reine Vertriebsübung, die ihr macht?
Das Account Planning findet bei uns mit der Unit statt. Also nicht mit Pre-Sales alleine, sondern wirklich mit der CX-Unit. Das heißt, wir nehmen da die Account Manager mit dazu. Also die vertrieblich Verantwortlichen. Wir haben die Projektmanager und die POs mit dabei. Dann reden wir natürlich über Themen, die für unsere Kunden im nächsten Jahr relevant sein können. Und bauen uns da quasi auch ja ein Playbook auf, wie wir da quasi weitergehen. Aber das ist auf keinen Fall irgendeine Sache, die wir da im Elfenbeinturm machen, ganz alleine und dann präsentieren wir die Zahlen bei den Teams und sagen so, Jungs und Mädels, das würden wir gerne machen. Also das machen wir auf alle Fälle gemeinsam.
Ja, und gleichzeitig ich finde es nicht selbstverständlich. Ich finde es gut, dass ihr das so macht. Ist nicht selbstverständlich. Wir hatten, ohne jetzt da den Namen zu nennen oder so, bei diversen Softwarefirmen, bei denen ich arbeiten durfte, war dann das Account Planning, war dann so eine reine Account Management Übung. Und dann wurden wir manchmal als Pre-Sales-Team, wenn wir glücklich waren, auch noch informiert, dass das jetzt passiert. Was ich immer so ein bisschen schade finde. Also es sind ja auch gut bezahlte Leute, die da im Solution Engineering arbeiten, die auch mal eine Meinung haben, die auch mit dem Account viel gearbeitet haben. Das heißt, ich denke da immer, eine zweite oder dritte Meinung kann ja sehr hilfreich sein, um einen guten Account-Plan zu bauen. Von daher, also ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass ihr das so gemeinsam aufbaut mit den Leuten.
Ja, jetzt müssen sich ja letztlich auch alle auf die Zahlen committen. Also vor allem im Bestandsgeschäft und Cross-Selling, Upselling, Kundenbetreuung. Das findet ja nicht vertrieblich statt, also nur am Rande natürlich. Wir kommen natürlich gerne auf einen Kaffee vorbei, aber ansonsten die tägliche Projektarbeit, das macht ja ein anderes Team. Da sind ja wir eigentlich außen vor, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen ist es aber wichtig, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und es macht natürlich keinen Sinn, dass wir da vertrieblich irgendwie Luftschlösser aufbauen, was quasi de facto gar nicht umsetzbar ist.
Ja.
Anders ist natürlich im Neugeschäft. Das sind natürlich Kunden, die wir quasi im Vertrieb ja, uns ins Visier nehmen, wo wir dann brainstormen, wie da so eine Sales Pipeline ausschauen kann, was man den Kunden verkaufen kann, wie wir da vorgehen. Das ist natürlich schon ein Thema, das wir treiben, vertrieblicher Natur. Ja. Stichwort New ASV. Ja. aber ansonsten machen wir das natürlich partnerschaftlich mit den Units.
Ja, ergibt Sinn, klar. Also man muss bei den Presales Consultants auch immer schauen, also wann ist der Zeitpunkt, wo man sie sinnvollerweise hinzuzieht und wann mal nicht. Meistens sind die ja auch, und du hast es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, ihr habt ja auf der vertrieblichen Seite deutlich mehr als nur 3 Personen. Das heißt, ich habe immer so ein Ratio, wie viele, also oft heißt die Rolle ja auch Solution Engineer. So, dann habe ich einen Account Executive und einen Solution Engineer, aber auf jeden Account Executive kommt vielleicht ein 1/5 Solution Engineer. So Ratios von 1:5 oder 1:6 sind ja ganz üblich. Das heißt, du kannst den SE ja im Prinzip auch gar nicht in jeder Aktivität immer mit dazu nehmen. Und gerade jetzt so, wenn es um Business Development geht, Top of the Funnel, solche Sachen, ist es ja auch gar nicht so sinnvoll, die Leute dann immer sofort mit einzubeziehen. So viel Kapazität haben die ja gar nicht. Ja. Ergibt Sinn. Jetzt hat es, weißt du, ich habe jetzt auch mal von draußen aufgeschaut und ich möchte gerne einen Punkt aufgreifen, den du gerade erwähnt hast, wie sozusagen die Zusammenarbeit mit Adobe funktioniert. Und du hast ja auch gesagt, so, hey, ein Reibepunkt ist manchmal, wer übernimmt jetzt eigentlich die Implementierung? Ihr möchtet sie natürlich gerne machen, das ist euer Kerngeschäftsmodell, Projekte umzusetzen. Und manchmal macht es dann eben der Softwarehersteller selber. Und in meinem Kopf habe ich mir halt so gedacht, naja, gut, wenn ich jetzt irgendwie großer Softwarehersteller bin, dann der Grund, warum ich überhaupt Partner habe, ist, weil ich den gesamten Markt ja gar nicht bedienen kann. Ich müsste ja wahrscheinlich tausende von Vertriebsmitarbeitern und Projektconsultants einstellen, um überhaupt den gesamten deutschen Markt irgendwie bedienen zu können. Machen sie aber nicht und stattdessen fährt unter anderem Adobe ja auch offensichtlich eine Partnerstrategie. So, jetzt gibt es euch und ihr könnt bestimmte Dinge abnehmen. Und jetzt rein betriebswirtschaftlich gesprochen, würde ich als Adobe sagen, okay, ich mache halt die fetten DAX-Konzerne so und alles, was so Mittelstand ist oder Commercial oder kleinere Segmente, gebe ich an die Partner ab. Ist es so klar getrennt? Weil irgendwie klang es gerade so, als sei es vielleicht doch nicht immer so klar getrennt. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie diese Zusammenarbeit oder auch die Segmentierung des Maklers aus der Wende ist, wie das eigentlich in der Praxis funktioniert.
De facto ist es dann schon so, dass Adobe natürlich bei den großen strategischen Accounts da eine Rolle einnehmen möchte. Also sowohl Presales-technisch, wenn es um Demos geht, wenn es um RFPs geht, wenn es um den Kundenkontakt geht, da sind sie natürlich schon versucht, dass sie da immer auf dem Driver-Seat sitzen, wie man so schön sagt. Ja. Und je kleiner der Kunde wird und je kleiner die Opportunity ist, desto mehr wird natürlich auch an den Partner ausgelagert. Früher war es ja so, wenn man mal ehrlich ist, so Anfang der 2010er Jahre, wie die großen amerikanischen Softwarehersteller nach Europa gekommen sind, dann haben sich die großen Distributoren ausgesucht, haben denen eine Preisliste gegeben, auch für die Enterprise-Software. Und diese Distributoren, Ingram Micro, wie sie alle hießen, haben sich Reseller gesucht oder Partnerfirmen, die dann quasi das ganze Go-to-Market gemacht haben. Und damit kamen sie auf den Markt und irgendwann haben sie angefangen, das wieder rückabzuwickeln, weil sie ihnen gesagt haben, okay, wir wissen eigentlich gar nicht, was unsere Endkunden mit der Software machen. Wenn wir quasi der Hersteller sind, dann gibt es einen Distributor und einen Reseller und vielleicht Worst Case noch jemanden, der implementiert, dann sind wir ganz schön weit weg von dem, was eigentlich wirklich mit unserer Software gemacht wird. Ja. Und das ist ja so ein genereller Trend, dass eigentlich jedes B2B-Unternehmen aktuell zum B2C-Unternehmen wird und am größten natürlich auch bei den ganzen Softwareherstellern, die natürlich genau wissen wollen, wer was wann mit seiner Software macht. Und so wurden die Wege natürlich auch kürzer, quasi vom Hersteller bis zum Kunden. Und ja, aber um die Frage zu beantworten, je kleiner der Kunde, je kleiner die Opportunity, desto mehr sind wir natürlich im Lead. Und wenn es dann mal strategisch wird bei den großen DAX 30, DAX 40 Konzernen, dann möchte natürlich Adobe oder wer auch immer gerne mitmischen.
Ja, verstanden. Inwiefern seid ihr denn eigentlich auch an den, du musst es nicht teilen, wenn es zu sensibel ist oder so. Ich bin einfach neugierig zu verstehen, wie sozusagen auch euer Geschäftsmodell funktioniert. Ich meine, ich unterstelle mal, ihr macht den Großteil eures Umsatzes mit der Umsetzung von Projekten. Und gleichzeitig ist Adobe ja aber auch, also die haben vermutlich, irgendwo haben sie Seed-Based Pricing, irgendwo haben sie vielleicht auch Usage-Based Pricing oder Software-Lizenzen oder was auch immer das Thema dann ist. Partizipiert ihr an diesen softwarebezogenen Umsätzen mit oder sind eure Umsätze zum großen Teil aus den Projekten heraus? Oder sind beides?
Also wir verdienen unser Geld überwiegend mit Implementierung von Projekten, das ist schon so. Und dann gibt es natürlich auch diverse Kunden, wo wir als Full-Service-Provider auftauchen. Das heißt, Kunde kauft Software, Support und Implementierung aus einer Hand. Ja. Dann gibt es eben keine Schuldzuweisungen von wegen, hey, irgendwas funktioniert nicht, wer ist schuld, sondern sind wir einfach das Face-to-Customer und sind eben der Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht funktioniert oder eben hoffentlich auch schon funktioniert. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch seitens Adobe-Metriken, an denen wir gemessen werden. Also gibt es Deals, Opportunities, es gibt eine Deal-Size, also sprich, wie groß ist die Opportunity? Und wir haben als Goldpartner natürlich auch eine gewisse Anzahl, einen gewissen Wert an Umsatz zu beeinflussen pro Jahr.
Ja, das ist natürlich nochmal fundamental anders, ne? Die Software-Vendoren haben ja in vielen Fällen, sind das ja langlaufende Verträge, 3 bis 5 Jahre. Da geht es dann immer um Annual Recurring Revenue. Das heißt, da fließt ja der Umsatz, auch wenn ich praktisch kein neues Projekt mache, für euch durch die, durch die starke Projekt, also Abhängigkeiten, das wollen wir vielleicht schon mal nennen, seid ihr praktisch immer, funktioniert für euch dann besonders gut, wenn neue Projekte entstehen, weil dann könnt ihr Umsätze machen sozusagen. Jetzt mit dem Wechsel, wir hatten es vorhin ja kurz mal angedeutet, mit AWS, was ja also primär ja mal Infrastructure as a Service ist. Ja. Man kann sicherlich auch tolle Business-Applikationen da drauf laufen lassen. Ich weiß gar nicht, ob AWS Business-Applikationen verkauft, aber primär ist es ja ein Infrastrukturanbieter in der Cloud. Da ist das Geschäftsmodell ja grundlegend anders. Und da gibt es ja keine Software-Lizenzen, sondern da kaufe ich mir Compute-Kapazitäten, ich kaufe mir Storage-Kapazitäten, ich kaufe mir, keine Ahnung, KI-Tokens in der Cloud so ungefähr. Ist das Geschäftsmodell da für euch anders?
Es ist anders, es ist gerade eben im Aufbau, da geht es dann auch sehr stark um Consumption, da geht es um Token.
Ja.
Aber auch bei Adobe ist es ja auch so, dass es nicht mehr nach CPUs geht, sondern mittlerweile, also die Creative Cloud kennt man ja, das sind in der Regel Named-User-Lizenzen, aber bei den großen Lizenzen im Enterprise-Umfeld, wo wir jetzt unterwegs sind, für CMS, für Analytics, Marketing-Automation, da geht es ja dann auch sehr häufig um wirklich den Traffic, also wie viel Traffic gibt es auf der Webseite, wie viel Traffic analysiere ich für Analytics zum Beispiel. Ja, und ähnlich Consumption-Based ist aber bei AWS.
Ja, ja. Also insgesamt, das ist so ein bisschen auch meine Hypothese, dass also insbesondere jetzt auch durch KI wir uns immer mehr von pauschalen Seed-Based Preismodellen entfernen und mehr in Richtung, wie viel wird wirklich benutzt? Du nickst gerade schon, ist das eine Beobachtung, die ihr auch macht?
Auf jeden Fall. Und da gibt es noch einen sehr spannenden Einflussfaktor, der uns in Zukunft vor allem auch noch stark beschäftigen wird, und zwar ist der Bot-Traffic. Einerseits der Bot-Traffic, den wir haben wollen.
Ja.
Also jede Website freut sich, wenn ChatGPT vorbeikommt zum Beispiel oder Claude und mal schaut, gibt es irgendwas Neues, was ich quasi referenzieren und zitieren darf. Aber es gibt natürlich auch Bots, die jetzt aus China und aus Russland kommen, die einfach nur deine Seite befeuern und lahmlegen wollen. Da wird es natürlich auch spannend, wie man darauf reagiert und im Idealfall diesen Bot-Traffic umleitet, dass der eben nicht Kosten verursacht.
Ja, das ist dann schon fast digitale Kriegsführung so ein bisschen, ja, wenn man so will.
Modern Warfare, ja.
Ja, das ist so. Also ich meine, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist im Game. Ich habe mich jetzt natürlich aus eigenem Anlass auch ein bisschen damit beschäftigt, weil wir ja selber auch mit unseren GmbH eine Webseite haben. Und wir freuen uns natürlich, genauso wie du es gerade auch formuliert hast, fand ich sehr schön. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ChatGPT vorbeikommt oder Claude vorbeikommt, um dann uns zitierfähig zu machen. Ja, also ich suche noch, wie ich den Käse besser auslegen kann, damit die öfter mal vorbeikommen.
Also, können wir gerne mal sprechen, Tim.
Der uns den Hack verraten kann, ja, da freue ich mich drüber.
Da können wir dich gerne beraten.
Ja, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Einer der größten Faktoren, der sich auch auf die Preismodelle auswirkt, ist ja KI. Du hast ja gerade schon die Stellen genannt, wo ihr gegebenenfalls auch mit betroffen seid, weil wie KI-Bots die Webseiten eurer Kunden besuchen und das dann vielleicht auch gar nicht mehr Traffic-abhängig ist und vielleicht auch gar nicht gewollter Traffic ist. Und auch die Auswirkungen über das Preismodell haben wir gerade schon so angerissen. Im Software-Engineering stellt keiner mehr die Frage, ob es sinnvoll ist, KI zu benutzen, weil ja auch die großen KI-Anbieter wie OpenAI und Anthropic ganz klar das als primären Use-Case auch vermarkten. Also ich habe hier meinen Coworker, der programmiert für mich mit und ich als Mensch bin eigentlich noch derjenige, der orchestriert. Aber ich kann ja schon teilweise Agentic Loops aufsetzen, die mir dann ganze Software von sich aus bauen. Ich muss nur scopen, Anführungszeichen nur scopen. Und jetzt ist es ja natürlich noch ein ganz anderer Use Case als das, was ihr primär macht. Ihr setzt Projekte um und gleichzeitig frage ich mich auch, ob ihr für euch, um es mal positiv zu sehen, KI effizienznutzend einsetzen könnt oder beziehungsweise auch vielleicht auch den anderen Kunden gibt auf der Kehrseite, der sagt, hey, brauche ich eigentlich noch die Projektumsetzung? Ich kann auch hier selber meine AI anschließen und dann wird das Projekt umgesetzt. In welche Richtung bewegt sich da gerade der Markt in deiner Wahrnehmung?
Sehr spannende Frage und wahrscheinlich ist es genau die Frage, die uns natürlich aktuell am meisten beschäftigt. Womit verdienen IT-Dienstleister in Zukunft noch Geld? Die KI ist inzwischen extrem mächtig geworden. Und wenn ich so überlege, wir haben vor 2 Wochen unseren Customer Experience Day ausgerichtet im Werk 3 hoch 5 hier in München. Und vor einem Jahr waren wir in der Motorworld damit. Und ich habe für meine Begrüßungskeynote vor einem Jahr noch ein Bild erzeugen lassen von einem sogenannten Gegenwindboot. Gibt's wirklich. Also Wind kommt von vorne, kann den Aufnehmer über eine Turbine quasi umwandeln, sodass eine Schiffsschraube bewegt wird. Und ich habe das Ding mal zeichnen lassen von der KI. Und das Bild kann man sich vorstellen, vor einem Jahr war noch eine Vollkatastrophe mit Rechtschreibfehlern allem drum und dran. Und wenn man sich mal überlegt, was heute möglich ist, ein Jahr später mit KI, also im Bereich Videoerzeugung, Bilderzeugung, auch Codeerzeugung, da hat sich schon ganz, ganz viel getan und haben zum Beispiel für unser diesjähriges Event auch eine Event-App gebaut, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Das war, ist eine App, für die es zu früh wahrscheinlich um eine Zahl zu nennen, 50.000 Euro bezahlt, mit allem drum und dran, mit Agenda, mit Bewertung, Fragestellen, Galerie, Slots buchen und so weiter und so fort. Alles, was man sich vorstellt für so eine Event-App, die haben wir jetzt mit Vibe-Coding gemacht. Und jetzt gehen wir mal auf die Gegenseite, auf die Kundenseite. KI kostet ja nichts, sagt man so. Natürlich kostet irgendwie was, kostet Daten, kostet Informationen, kostet Token. Aber ganz viele Unternehmen denken erstmal, KI ist ja quasi umsonst. Und jetzt baue ich eigentlich keine mehr, das implementiert. Und bis zu einem gewissen Punkt hat man da vielleicht sogar recht. Also jeder kann jetzt über eine KI sich eine einfache App erstellen lassen. Aber das Problem ist halt, wie mache ich sowas Enterprise-ready? Also diese App soll jetzt funktionieren für 100 Märkte in 30 Sprachen. Ich würde es gerne verknüpfen mit meiner CDP. Ich würde es gerne verknüpfen mit meinem CMS. Ich würde gerne Daten anbinden, Datenbanken anbinden und so weiter und so fort. Und damit ist es schon wieder schwieriger. Und dann würde ich mir so eine App vielleicht doch von einem bauen lassen, der sich damit auskennt. Also nicht einem Business-User, sondern einem IT-Architekten, der mit KI vielleicht extrem effizient ist. Und jetzt kommen wir vielleicht zu so einer Gesellschaftenschwierigkeit, auf die wir jetzt kommen. Weil in früheren Softwareprojekten hattest du ja so eine richtige Pyramidenform. Du hattest oben deinen Software-Architekten, die Seniors, Mid-Level, Juniors. Und über die Zeit, über die Projekte vor allem, sind die Leute von unten nachgewachsen, wurden irgendwann Mid-Level, irgendwann Senior, haben dann irgendwann eigene Projekte geführt und sind so dann einfach über sich hinausgewachsen. Und so sind viele Unternehmen, wie auf mir zum Beispiel, gewachsen.
Ja.
Jetzt, wenn Softwarearchitekten mit KI vielleicht genauso effizient sind wie ein Team, dann wird es für dich schwieriger, erstmal an den Punkt zu kommen. Wie wirst du eigentlich Softwarearchitekt, ohne das von der Pike auf zu lernen? Und da muss man halt schauen, vor allem aus Unternehmen auch, wie man quasi sich perspektivisch aufstellt und Talente an sich bindet und vor allem Talente fördert und weiterentwickelt. Ja. Und ja, auch in den Kundengesprächen wird es natürlich ganz neue Diskussionen geben, weil wie viel ist KI wert? Ein Softwarearchitekt mit 20 Jahren Erfahrung, der extrem effektiv geworden ist in der Verbindung mit KI, was rechnen wir da jetzt ab? Tagessatz von 1.000 Euro? Oder ist es vielleicht ein bisschen mehr wert, weil der einfach einen unfassbaren Output schafft? Und deswegen gehe ich davon aus, dass viele Dienstleister, so wie wir, viel stärker in Value-Diskussionen gehen werden oder in Output-Diskussionen. Was ist wirklich der Gegenwert von dem, was wir leisten?
Ja.
Auch was ist der gesellschaftliche und der marktwirtschaftliche Gegenwert von KI? Also da werden ganz viele neue Geschäftsmodelle entstehen, denke ich.
Ja, ist super spannend, was du sagst. Also gerade das Thema so Tagessätze und so weiter, was ja im Prinzip so eine Unit-Economics dann am Ende ist. Wir hatten vor kurzem auch Diskussionen mit einem Kunden von uns. Ich meine, wir verkaufen jetzt keine Software, wir machen Training von Solution Consultants. Das ist unsere Aufgabe. Und typischerweise haben wir auch eher ein Value-Based Pricing, würde ich sagen. Also wir haben einen Preis, der assoziiert sich mit dem einzelnen Mitarbeiter, der bei uns in das Training kommt. Und dann hat aber dieser Kunde hat dann argumentiert, naja, ob da jetzt dann irgendwie 5, 10 oder 15 kommen, kann euch ja egal sein. Ihr habt ja praktisch eine Person, die dann irgendwie dieses Training gestaltet und ich will von euch einen Tagespreis pro Person haben. Und das sind dann genau diese Diskussionen, weil wir natürlich sehen, okay, aber der Mehrwert entsteht ja natürlich dann, je mehr dann teilnehmen für das Individuum, natürlich ist dann viel, also für viel mehr Menschen und wir gehen auch nicht in den Ansatz rein und sagen, okay, wir rechnen jetzt einen Tagessatz ab. So. Und das ist ja genau das, was bei euch aber, glaube ich, in der Industrie, zumindest meine Wahrnehmung, auch noch gang und gäbe ist. Ne? Wenn man Projekte umsetzen macht, dann ich habe auch gerade mit Deloitte habe ich ein bisschen intensiver gesprochen, mit einem Partner. Ich vermute mal gar keine Überlappung mit dem, was ihr tut. Von daher kann ich es auch mal erzählen. Der leitet die deutsche Praxis für die ServiceNow-Projekte. Und der hat da ein paar hundert Leute und die rechnen auch natürlich nach Tagessätzen ab. Für die ist das entscheidend, die entscheidende Metrik ist, wie viele, also was ist die Auslastung der Consultants und wie viele Tagessätze, Mann-Tagessätze haben wir verkauft. Und vielleicht wird da auch eine Disruption stattfinden in allem, was so Beratung und Implementierung ist, weil ich natürlich bei dir bin. Am Ende zählt natürlich auch der Mehrwert und man könnte jetzt argumentieren, vielleicht braucht ihr zukünftig dann für ein gegebenes Projekt, ich denke es mir gerade fiktiv aus, nicht mehr 10 Manntage, sondern nur noch 2 oder 3 und das Ergebnis ist gleich gut, vielleicht sogar besser, wer weiß. Und dann ist es aber für euch kein getragenes Geschäftsmodell mehr, ist ja auch klar. Das ist im Prinzip so diese Bandbreite, auf die du hinaus willst, oder? Wenn ich jetzt richtig verstehe.
Ja, genau. Also wir werden in Zukunft auf alle Fälle deutlich mehr machen können mit weniger Leuten.
Ja.
Das ist auf alle Fälle ein Trend, der unabkehrbar ist. Und ja, vielleicht ist es auch so eine Renaissance von Fixpreisprojekten.
Mhm.
Da, wo wir eigentlich herkommen. Ich glaube, das letzte Fixpreisprojekt, das wir abgegeben haben und das wir umgesetzt haben, war im Jahr 2016, 2017.
Ja.
Anschließend ging es ja vor allem um Time Material. Da ging es um also ganz andere Modelle, die wir umgesetzt haben. Aber ich denke, dass wir davon jetzt auch wieder abkommen werden als Industrie.
Und dann gibt es noch einen Aspekt, ich weiß nicht, ob der bei der Art von Projekten greift, deswegen kannst du das mir mal spiegeln. Ich habe kürzlich 2 Gespräche geführt, einmal mit einem ehemaligen Schulfreund, der arbeitet bei einer Wirtschaftsprüfung. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt Wirtschaftsprüfung machst, also die KI kann das extrem gut. Ne? Du wirfst einfach deine gesamten Abrechnungen, deine Jahresberichte, whatever, du wirfst es da rein und du wirst eine sehr gute Analyse bekommen. Und ähnlich ist es, oder dass ich da jetzt, ich bin sowohl in der Wirtschaftsprüfung als auch jetzt beispielsweise in Kanzleien oder Anwaltskanzleien, bin ich jetzt kein Experte, von daher, also alles mit der Prise Salz versehen, was ich jetzt sage. Aber blöd gesagt, ist jetzt, wenn ich als Anwalt Verträge aufsetze beispielsweise, ist das natürlich am Ende Textverarbeitung. Was kann die KI besonders gut? Naja, natürlich auch Textverarbeitung. Und deswegen gibt es ja auch schon so ein paar, ich glaube HW ist ja ein so ein KI-Startup, was sich speziell für Anwaltskanzleien spezialisiert. Wo ich sage, okay, also wie viele von diesen Anwälten brauche ich dann eigentlich noch? Und Anwälte typischerweise, das ist die Parallele zu euch, in Wirtschaftsprüfer genauso, die rechnen nach Stunden ab. Da geht es um Auslastung und da geht es um Abrechnung. Und dann hat der Kumpel gesagt, hey, vielleicht geht es am Ende gar nicht mehr um das Deliverable, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir die Verantwortung übernehmen. Also um
genau,
Reliability. Und daran musste ich gerade denken, als du über Enterprise gesprochen hast. Wenn ich jetzt über Enterprise-Grade spreche, dann geht es vielleicht ja gar nicht mehr darum, dass dann die Umsetzung irgendwo links oder rechts stattfindet, sondern es geht darum, dass jemand da steht, der gerade steht für das Endergebnis, was dann gegebenenfalls ihr Wert, was vielleicht noch viel mehr wert ist als die Delivery an sich. Du liegst gerade schon so, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das ist genau das Gleiche. Da geht es ja um Accountability und Accountant, das ist quasi auch der Buchhalter und so wirklich die Verantwortung für etwas, was man abliefert, weil eine KI kann letztlich keinen Vertrag unterschreiben, sondern es wird immer noch der Wirtschaftsprüfer sein oder der Steuerberater oder der Arzt, der eine Diagnose macht und sagt, hey, ich empfehle die und die Behandlung. Am Ende des Tages wird die KI unterstützen, aber die Verantwortung wird immer ein Mensch übernehmen oder eine Firma.
Vielleicht mit Blick auf die Zeit mal die letzte Frage, die mich jetzt gerade noch umtreibt. Jetzt ist ja, also du hast ja bei euch die Verantwortung über das gesamte, also Go-to-Market-Sales und Marketing-Team. Da sind ja die Pre-Sales-Consultants ein kleiner Teil davon, muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Meinung dazu. Wenn jetzt sagt, okay, hey, wir brauchen vielleicht nochmal einen neuen Pre-Sales-Consultant. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr eine offene Stelle habt. Wir tun jetzt mal so, als hättet ihr eine. Was würdest du so einem Pre-Sales-Consultant raten, um in der jetzt neu formenden Welt einen guten Job zu machen, um da eine Karriere zu machen, um sich was aufzubauen?
Ich meine, der Vorteil an dem Begriff Pre-Sales Consultant ist das, dass der Begriff Consultant schon mit drinsteckt. Also kein Pre-Sales Entwickler, sondern wirklich ein Berater. Und das wäre eigentlich meine Empfehlung Nummer 1, dass eigentlich jeder Softwareentwickler auch ein Stück weit Berater werden muss oder sollte in der heutigen Zeit. Das würde ich mir auf alle Fälle auf den Weg mitgeben, dann sich einen guten Mentor suchen in der Firma, wo man unterwegs ist und dann mal sie auch überlegen, in welche Richtung kann ich mich selbst weiterentwickeln oder entwickeln oder weiterentwickeln. Es kann ja auch eine seitliche Entwicklung sein. Ich gehe in Richtung Account Management oder ich gehe vielleicht als Pre-Sales Consultant in Richtung Professional Services.
Ja.
Möchte selbst wirklich Projekte auch umsetzen, nicht nur verkaufen. Oder du wirst irgendwann mal Leiter eines Pre-Sales Teams. Und da ist einfach wichtig, dass man jemanden an der Hand hat, der einen quasi ja durch diesen Prozess führt.
Ja. Also super, super spannend. Auch das Thema Mentorship haben ich und mein Mitgründer in den letzten Wochen öfter mal diskutiert. Wie gestaltet ihr bei euch die Mitarbeiterentwicklung? Habt ihr da so ein Mentorship-Programm, wo ihr vielleicht so Leute miteinander verbindet, wo ihr sagt so, hey, Das passt zusammen. Die sind zwar nicht Kollegen direkt in seinem Team, aber da könnte ein sehr fruchtbarer Austausch stattfinden oder in die Richtung. Habt ihr da so Förderprogramme in die Richtung?
Ich komme jetzt vielleicht nochmal zurück zu unseren Eiern. Ja, wir haben gleich zu Beginn drüber gesprochen.
Ja, sehr gut.
Und zwar abgeleitet von unseren Ex-Eiern gibt es auch Ex-Maskottchen. Und jedes Maskottchen, sei es der Ninja oder der Cowboy, Ross the Boss zum Beispiel, insgesamt 4 Stück, die verkörpern gewisse Wertepaare, wie Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und so weiter und so fort. Und letztlich, wenn du bei uns neu anfängst bei Exoni Media, da bekommst du einen Buddy an die Seite gestellt. Und der Buddy ist dein Ansprechpartner, dein direkter Ansprechpartner für die ersten 6 Monate, während der kompletten Onboarding-Phase. Und dann, wenn du quasi deine Probezeit bei uns überstanden hast und absolviert hast, in der Regel sind das 98% aller Leute, die bei uns anfangen, werden auch übernommen, dann bekommst du von uns einen handgetöpferten Maskkrug mit dem Maskottchen, bei dem dein Buddy sagt, okay, dieses Maskottchen mit diesen Wertepaaren steht für dich als Mensch. Und anschließend bist du quasi ganz normaler Bestandteil der Unit und hast dann eben auch nicht deinen Vorgesetzten, sondern deine Führungsperson,
ja,
die quasi mit dir im ständigen Austausch ist, schaut, dass die Weiterentwicklung in die richtige Bahn für dich kommt, und diese Person fördert dich dann einfach in deinem täglichen Tun bei uns.
Ja, mega gut. Martin, gibt es irgendwas, was ich dich noch hätte fragen sollen, was ich dich nicht gefragt habe, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ich glaube, Tim, was du noch fragen hättest können, ist das, was die KI vielleicht generell für uns für eine Veränderung mit sich bringt.
Ja.
Also mal global galaktisch betrachtet. Und ich denke, dass die KI wahrscheinlich der allergrößte Trend ist, der allergrößte Technologietrend, den wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren erlebt haben. Ich meine, wir haben auch alle erlebt, Einführung vom Internet, Mobiltelefonie, mobiles Internet, ganz viele Sachen sind gekommen. Aber dieser jetzige Trend, den wir sehen, der ist natürlich gigantisch. Und speziell auch auf unsere Industrie hat das natürlich auch einen ganz schönen Einfluss darauf, wie wir in Zukunft Wertschöpfung erzeugen wollen.
Ja.
Weil ich erinnere mich, wie wir angefangen haben mit diesen ganzen Enterprise-Technologien bei Adobe. Da ging es quasi um Website-Relaunch, neue Aufsätzen, neue Customer-Journeys aufbauen, Migration und so weiter und so fort. Da hieß es mal, dass man für 10 Euro Software-Lizenz ungefähr 100 Euro Dienstleistung erbringt. Also es gab mal einen Faktor von 1 zu 10 in etwa. Dann wurde es mal ein bisschen weniger, dann ging es mal in Richtung 1 zu 5 ungefähr, was zumindest die großen Hersteller gegenüber der Partner behauptet haben. Und es wird natürlich immer weniger. Das heißt, es geht immer weniger von Implementierung, stärker in Richtung Konfiguration, in Richtung Beratung, No-Code, Low-Code.
Ja.
Und ist natürlich auch ein großer Trend für uns als Implementierungspartner, der eben aus der Entwicklung kommt, wo wir zukünftig quasi unsere Wertschöpfung erzeugen.
Yeah.
Und das wird halt stärker auf einer Beratungsseite sein, auf einer Konfigurationsseite, auf einer Enablement-Seite. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung für nicht nur X, sondern für alle IT-Dienstleister da draußen.
Ja. Also finde ich nochmal einen guten Hinweis. Und ich bin da immer so super hin und her gerissen, wie ich jetzt auch gerade in Bezug auf Deutschland darüber nachdenken soll. Ich habe einen Kumpel von mir, der arbeitet bei einem großen CRM-Hersteller, und der erzählt mir dann immer von irgendwelchen Mittelstandskunden, die gerade zum ersten Mal ein CRM einführen und ihre Excel-Liste ersetzen. Wo ich mir denke, also das ist jetzt sozusagen der Zustand von Digitalisierung. Und gleichzeitig machen wir dieses KI-Fass auf, wo ich von überzeugt bin, also es wird nicht mehr weggehen. Wenn du mir morgen sagen würdest, Tim, ich schalte deine KI ab, dann würde ich erstmal ganz schön protestieren, weil ich im Prinzip bei jeder Aufgabe, die ich heute umsetze, ist irgendwo KI mit dabei. Also ich will es nicht mehr weghaben. Und gleichzeitig gibt es dann eben solche, keine Ahnung, mittelständischen Unternehmen, die über Digitalisierung so nachdenken, ja, wir ersetzen erstmal unsere Excel-Liste durch ein Cloud-CRM, und das ist sozusagen deren Fortschrittsdenker. Und da ist ja also die Umsetzung von nützlichen KI-Use-Cases noch ganz weit entfernt, ja. Und diese Bandbreite, die ist schon einfach mega krass. Und also auch auf jetzt der CRO-Meetup, den wir hier vor einer Woche oder zwei hatten bei euch im Büro, hat mir das auch nochmal gezeigt. Und ich fand es sehr sympathisch, der Dennis, der so ein bisschen den Vortrag hier gemacht hat, ne, der hat ja eröffnet mit dem Satz so, also ihr werdet hier einen von zwei Zuständen haben, wenn ich fertig bin. Erstens, ihr seid überfordert oder ihr seid unterfordert. Was er auch schon aufgezeigt hat, also für manche, die jetzt da im Raum saßen, war das, was er erzählt hat, vielleicht sehr grundlegend und sehr basic, schon fast langweilig, ja, mache schon seit Wochen so ungefähr. Und für andere, oh Jesus Christ, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht den Anschluss verliere. Und gleichzeitig glaube ich, um jetzt vielleicht nochmal auf deinen konkreten Punkt zurückzukommen, dass das ja vielleicht irgendwo eine Chance ist, weil mein Eindruck ist, dass ganz viele Unternehmen, die ganzen Vorteile, die KI bringt und bringen kann und bringen wird, für sich selber gar nicht so realisieren können. Und da könnt ihr ja auch, ich sag mal, kommen wir zum Trusted Advisor Begriff zurück, ne? Wie kann ich es jetzt für mich jetzt produktiv einsetzen? Und ihr könnt da vielleicht auch so eine anleitende Rolle einnehmen, ne? Du hast gerade Enablement auch gesagt, vielleicht hast du das dabei im Hinterkopf gehabt.
Naja, genau. Ich glaube, dass durch KI immer die Karten komplett neu gemischt werden, dass es ganz neue Spielregeln geben wird. Also vor allem auch im Web, im Bereich Sichtbarkeit. Da muss ich ganz kurz an den Hartmut König denken, der CTO bei Adobe, und hat vor eineinhalb Wochen auf unserem CX Day ein Beispiel gebracht. Und zwar war das der Frankfurter Laufshop. Er hat mal verglichen, wie viele Running Shoes einmal eben die großen verkaufen, eine Adidas und eine Nike und wie sie alle heißen, Essex.
Ja.
Und wenn er jetzt in seinen Frankfurter Laufshop geht, dann bekommt er auf Basis seines Laufverhaltens, seines Gewichts, seiner Fußform ganz andere Schuhe angeboten, die du normalerweise nie im normalen Fachhandel kaufen würdest. Und das war so ein bisschen seine Parallele in Richtung LLMs, in Richtung KI, dass du quasi als kleiner Anbieter jetzt deutlich mehr Reichweite bekommen kannst, indem Leute positiv über dich berichten, indem sie dich zitieren, indem dass du auffindbar bist, indem dass du gute Stories hast. Und demzufolge glaube ich, dass du mit deutlich weniger Geld heute auch deutlich mehr machen kannst und deutlich sichtbarer werden kannst. Und das eröffnet natürlich auch Chancen für ganz viele Unternehmen,
ja,
die früher einfach nicht die Chance hatten,
ja,
weil über ganz viel Geld in SEO-Kampagnen, in SEA-Kampagnen und so weiter und so fort, da irgendwo oben mitzuspinnen.
Ja, das ist dann im Prinzip auch so eine gewisse Demokratisierung, die da stattfindet, ne? Ich kann es aus unserer eigenen kleinen Unternehmung erzählen. Also wir haben inzwischen auch 2-3 Webseiten aufgebaut. Die erste Webseite hat uns noch irgendwie 10.000 Euro gekostet. Die zweite habe ich, blöd gesagt, als Hobbyprojekt nebenbei am Wochenende mit Claude Code gemacht. Und die steht dem designtechnisch und funktional in nichts nach. Und du hast ja gefunden, auch das App-Beispiel gebracht. Das sind ja nur kleine Anekdoten, aber die aufzeigen, wo kleinere Unternehmen für sich das auch extrem produktiv einsetzen können. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass in dem Bereich ihr da auch einen Beitrag weiterhin gut leisten könnt, um diese... Was ich halt sehe, dass diese Unternehmen es teilweise gar nicht selber auf die Reihe bekommen. So, das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Und daraus ergibt sich auch eine Chance. Ja, cool. Martin, danke, dass ich bei euch zu Besuch sein darf. Und danke für die Gastfreundschaft. Und danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein kleines Gespräch über Partnerships und euren kleinen Ökosystem, euren Kosmos hier zu unterhalten.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst, Tim.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge mit Martin hier gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, dann abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreib uns. Wir freuen uns über jede Nachricht bei LinkedIn und antworten dort sehr gerne. Link zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.